Meine Frau fragte mich heute Morgen, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn, heute zu predigen? Bis vor 12 Jahren habe ich 13 Jahre lang in dieser Gemeinde gepredigt, und in Obermarxloh. Nach einem Jahr Ruhepause, die ich auch gebraucht habe, ist das meine erste Predigt in meiner alten und neuen Gemeinde. Ich freue mich darüber. Ich will noch einmal Gott bitten, dass er uns einfach auch das Zuhören schenkt. Unser Vater im Himmel, und was wir brauchen beim Hören und beim Reden, ist, dass du es bist, der uns die Herzen öffnet und uns als der persönliche Herr in Jesus Christus begegnest. Amen. Ich hörte von einer evangelischen Gemeinde in einer südwestdeutschen Kleinstadt, die 4-mal im Jahr einen Gottesdienst anbietet für kranke Menschen. In diesem Gottesdienst singen sie, sie beten, sie bekennen ihren Glauben, sie hören Worte aus dem Wort Gottes, die Predigt. Und dann stehen an 3 verschiedenen Orten in der Gemeinde jeweils 3 Personen bereit. Sie empfangen die, die nach vorn kommen wollen und sich segnen lassen wollen. 2 von ihnen treten also hinter die Kranken. Der eine legt ihr seine Hand auf, die rechte Schulter und die andere Hand auf die linke Schulter. Und der dritte spricht den Kranken an, salbt die Hände, die Stirn und entlässt sie mit einem Segen in die Gemeinde. Es ist angekündigt worden durch die Einführung von Petra. Ich vermute, dass es eine fast vergessene Praxis ist. Schauen wir uns den Bibeltext etwas genauer an, dann fällt uns Folgendes auf. Jakobus ist so etwas wie der Praktiker unter den Briefschreibern im Neuen Testament. Es geht eigentlich in seinen ganzen Kapiteln, 5 sind es nur im Jakobusbrief, immer um Alltags- und Verhaltensfragen, ob in der Gemeinde oder auch im persönlichen Leben. Es geht also um Dinge, die der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ganz praktisch umsetzen kann, die keinen überfordern, weil sie eigentlich normal sind. Und den Text, den ich uns lese, der ist auch ganz praktisch. Und es ist interessant, auch Petra hat es erwähnt, dass der Text eine Überschrift hat. Jetzt muss man einfach wissen, dass die Überschriften ja nicht das inspirierte Wort Gottes sind, sondern diese Überschriften in den Texten sind Jahre, Hunderte später hinzugefügt worden, um uns das Suchen leichter zu machen und um einen Schwerpunkt des Textes auch deutlich zu machen. Jakobus beschreibt die Macht des Gebetes in der Krankheit. Ich vermute, dass der eine oder andere nach der Predigt sagen wird, ich hätte gern noch zu dem oder dem etwas gehört. Ich will mich einfach auf etwas Konkretes beschränken, nämlich um das Gebet in der Krankheit, und muss das ein oder andere dabei auslassen. Wir können es mitlesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Jakobus 5, die Verse 13 bis 15. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Gebet im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Dass es auch in unserem Leben als Christen Krankheit gibt, ist manchen eine Anfechtung. Ich gehe davon aus, wer krank ist, behält seine Würde. Er bleibt zunächst auch handlungsfähig. Er kann etwas tun, so wie es Jakobus beschreibt. Er kann für sich selbst beten, er kann andere bitten, für ihn zu beten. Also der Kranke, das macht Jakobus deutlich, ist ja kein Objekt, an dem nur andere handeln. Er bleibt Person, er bleibt Mensch, er bleibt auch in seiner Krankheit ein Gegenüber Gottes. Und Aussagen wie, wer glaubt, wird nicht krank, und wer krank ist, glaubt nicht recht, sind wenig hilfreich. Sie sind auch vom Wort Gottes her nicht abgedeckt. Das heißt also, die Bibel bestätigt diese Aussage in keiner Weise. Und wem das vielleicht schon begegnet ist, der kann das einfach streichen, weil das ist purer Unsinn. Wer glaubt, wird nicht krank, und wer krank ist, glaubt nicht recht. Aber es steht noch eine andere Frage immer wieder im Raum, bevor wir uns den Text etwas genauer anschauen. Ist es überhaupt gut, dass wir als Christen zum Arzt gehen? Sollten wir zum Arzt gehen? Soweit ich das sehe, wird in der Bibel nirgendwo uns das untersagt. Der Gang zum Arzt wird nirgendwo als Unglaube bezeichnet. Das Lukas-Evangelium wurde von einem Arzt geschrieben, Lukas. In Israel kannte man beides, das Lob des Arztes und auch den Tadel, dass einer sich statt an Gott an die Ärzte wandte, ausschließlich an die Ärzte. Es ist auf jeden Fall gut festzuhalten, was Jakobus schreibt. Dann können wir ebenso den Dienst des Arztes in Anspruch nehmen, so wie wir es ja auch tun. Wir können Gott bitten, dass er den Arzt und seine Mittel und Möglichkeiten segnet, denn von sich aus kann auch der Arzt nichts tun. Aber, und das macht Jakobus deutlich, mit der gleichen Selbstverständlichkeit können wir auch die Ältesten zu uns rufen. Und mit der gleichen Selbstverständlichkeit, das setze ich mal in Klammern, weil das nicht unsere Praxis ist. Krankheit grundsätzlich vereinsamt. Krankheit wird häufig als Isolation erlebt. Kranke Menschen, das ist meine feste Überzeugung, gehören nicht nur in das Wartezimmer des Arztes, sondern mitten in die Gemeinde. Deshalb gibt es ja auch die Krankeninformationen in den Bekanntmachungen. Da, wo bekannt ist und es der Betreffende auch möchte, das finde ich eine wichtige Voraussetzung, dass es der Kranke auch möchte, wird der Gemeinde mitgeteilt, dass Schwester Müller und Bruder Müller krank sind, im Krankenhaus liegen, zu Hause sind. Die Krankeninformation hat genau deshalb seinen Platz mitten im Gottesdienst. Es gibt Gemeinden, die haben eine Krankentafel. In der Gemeinde, wo ich vorher war, da gab es einen Gebetskreis. Der hat sich getroffen, wenn jemand gesagt hat, ich gehe morgen ins Krankenhaus, ich werde operiert. Dann haben die sich an diesem Tag getroffen und haben für den Kranken gebetet. Das heißt also, die Krankeninformation hat seinen Platz auch mitten im Gottesdienst. Aber auch der Krankenbesuch wird dann notwendig. Denn ein kranker Mensch, das glaube ich auch, leidet ja nie nur an seiner Galle, an seine Bandscheiben oder an Viren. Er ist immer als ganzer Mensch betroffen, verunsichert und oft genug auch im Glauben angefochten. Und Paulus gibt den Christen in Galatien, in der Westtürkei, einmal den Rat und erinnert sie daran und sagt, so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Nun zum Text. Jakobus sagt, ist jemand von euch krank? Damit setzt Jakobus also etwas voraus. Er setzt also voraus, dass wir mit Krankheit zu tun haben. Man könnte fast sagen, es ist eine Binsenweisheit, aber so ist es. Sonst würde er diese apostolische Weisung nicht schreiben. Dieses Wort krank, das ist interessant und wichtig für unser weiteres Nachdenken, kann man unterschiedlich übersetzen, aber wir kommen auf einen gemeinsamen Nenner. Man könnte es mit schwach übersetzen, mit kraftlos, mit gebrechlich. Das kann körperlich bedeuten, das kann seelisch bedeuten. Und das ist auch interessant, in der Bibel gibt es auch den Zusammenhang, das kann auch geistlich bedeuten, schwach zu sein, kraftlos und krank zu sein. Ohne Kraft, ohne Mut und Vermögen. Und das gibt es auch unter uns Christen. Und die Schwachheit kann so groß sein, dass man selber kaum noch etwas tun kann. So wie ich mir kein Wasser holen kann. Ich danke dir, André. Die Schwachheit kann so groß sein, dass ich nicht in der Lage bin, etwas zu tun. Sogar manchmal nicht in der Lage bin, zu beten oder zu glauben. Der Kranke ist, so sagt Jakobus jedenfalls, ist nicht in der Lage, in die Gemeinde zu kommen. Was heißt das denn, wenn jemand so krank ist, dass er nicht mehr in die Gemeinde kommen kann? Dann heißt das für mich, damit ist er ja nicht ausgeschlossen aus der Gemeinde. Wenn jemand so krank ist, dass er die Gemeindeversammlung nicht mehr besuchen kann, dann kommt die Gemeinde zu ihm. Und hier in den Ältesten, wir nennen es hier für uns in der Gemeinde die Gemeindeleitung, das beschreibt aber das, was die Ältesten sind. In den Ältesten besucht die Gemeinde den Kranken. Natürlich bleibt der Krankenbesuch nicht allein auf die Ältesten beschränkt, das wäre zu wenig. Aber hier geht es ja explizit darum, dass sie gerufen werden. Jeder andere darf den Kranken besuchen. Auch andere Gemeindeglieder dürfen das tun. Und Jesus selbst hat dem Krankenbesuch eine sehr schöne Bedeutung gegeben. Er sagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Deshalb das Erste an dieser Stelle, meine Bitte an uns heute Morgen, vergessen wir unsere Kranken nicht. Denken wir an sie, beten wir für sie und besuchen wir sie. Jakobus beschreibt, was der Kranke tun kann. Er sagt, er muss die Initiative ergreifen. So rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Denn, das weiß Jakobus, in den Ältesten tritt auf verborgene Weise Jesus selbst an das Krankenbett. Es ist für einen Kranken gut zu wissen, dass er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen darf. Der Kranke wird nämlich damit aus der Isolation herausgeholt. Jakobus will also, so wie ich es eingangs gesagt habe, dass der Kranke mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der er den Arzt rufen lässt, auch den Ältesten erbittet. Selbstverständlich ist uns das ja längst nicht. Vielleicht gelingt es uns etwas, diesen Text von dem Sockel zu holen und in unserem Alltag zu integrieren. Die Ältesten werden also vom Kranken gerufen. Hier steht also ein Imperativ. Ein Imperativ ist also eine Aufforderung. Die Aufforderung gilt an das kranke Gemeindeglied. Du bist der, der jetzt handeln kann. In unserem Fall bedeutet das also, der Kranke ergreift die Initiative. Er entscheidet und allein entscheidet auch, in welcher Situation und in welchem Zustand er die Ältesten zu sich ruft. Und meine Beobachtung ist, dass wir hier eine enorm große Unsicherheit haben. In meinem 35-jährigen Dienst als Pastor habe ich es vielleicht zwei Hände voll mal erlebt, dass Kranke die Ältesten gerufen haben. Das ist nicht viel in 35 Jahren. Woran liegt das eigentlich, frage ich mich immer wieder, dass wir hier eine hohe Hürde haben, die nicht so sehr im Kopf ist, sondern eher in unseren Gefühlen. Ich glaube, eine Antwort könnte daran liegen, dass man nicht genau weiß, bei welchem Krankheitssymptom rufe ich denn jetzt den Ältesten oder die Ältesten. Bei einer Erkältung, bei einem Fieber, bei einem Hexenschuss. Die Tatsache, das wäre eine mögliche Deutung von mir, dass der Kranke die Ältesten zu sich kommen lassen will, könnte zeigen, dass es sich um eine schwere Erkrankung handelt, dass er nicht mehr in der Lage ist, selber zu gehen. Der Kranke entscheidet also, in welcher Situation und in welchem Zustand er die Ältesten ruft. Wir können ja keinen Katalog aufstellen, das würden wir ja gern machen. Links so die Krankheitssymptome und rechts dahinter ankreuzen, wann wir die Ältesten rufen, wann nicht. Dann nehmen wir den Zettel und gucken, kann neben den Arzt noch die Ältesten kommen oder nicht. Das wäre uns ja ganz lieb, aber das ist nicht so. Das ist auch bewusst nicht so gemacht. Wir können also diesen Katalog nicht aufstellen. Aber wo liegt denn nun die Grenze, ab wann ein Ältester tatsächlich gerufen werden kann? Ich würde das mal in zwei Aussagen deutlich machen. Das erste ist, ich glaube, dass wir als Menschen, die wir an Jesus Christus glauben, Krankheit grundsätzlich damit begegnen, dass wir zunächst mit dem Leiden zu Gott kommen und je nach Schwere auch den medizinischen Weg wählen. Also beides und das nicht gegeneinander setzen. Und das Zweite, und vielleicht könnte das eine Hilfe sein, wenn wir uns fragen, wann ist es dran? Schenkt Gott keine Heilung, was es ja auch gibt? Oder wird die Krankheit sogar noch schlechter, heftiger? Ist also keine Genesung in Aussicht? Dann würde ich sagen, dann ist die Linie deutlich ersichtlich. Dann ist durchaus dran, die Ältesten zu sich zu rufen. Denn der Ruf nach den Ältesten ist immer auch ein Ausdruck des Glaubens. Der Kranke erwartet und ist bereit, in seiner Krankheit Gott zu begegnen. Der Kranke hat die Ältesten gerufen, die Ältesten sind da, was machen sie jetzt? Und wer das schon mal erlebt hat, merkt, es gibt so eine anfängliche Unsicherheit in der Begegnung. Und man muss so ein paar erklärende Worte sagen, was eigentlich jetzt passiert. Man muss fragen, was erwartet wird, was möglich ist. Man muss erklären, was man dann tun wird als Älteste, wie das vonstatten geht. Die Ältesten kommen und da heißt es, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Mit dieser Formulierung ist also eine Handauflegung gemeint. Die Handauflegung ist das äußere Zeichen dafür, dass der ganze Mensch samt seinem Körper vor Gott gebracht wird. Auch der Körper des Menschen wird dabei in einem geistlichen Zusammenhang gesehen. Bei dem Krankengebet geht es ja nie nur um die Krankheit, auch wenn die erstmal vordergründig da ist. Es geht immer auch um die Beziehung des Kranken zu Gott. Denn oft genug ist mir aus der Seelsorge vertraut, ist seine Gottesbeziehung durch die Krankheit stark angefochten. Warum erlebe ich das? Warum lässt Gott das zu? Warum bin ich derjenige? Das Gebet der Ältesten, sagt Jakobus, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Was ist mit dem Gebet des Glaubens gemeint? Es ist schlichtweg das Gebet eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, der in der Lebensmitte seines Lebens weiß, das ist der Herr. Es ist ein Mensch, der in Christus seine Lebensmitte gefunden hat. Ein Mensch, der sagt, ich bringe mein ganzes Vertrauen, setze ich auf Gott. Und die erhoffte Wirkung wird dann auch vom Gebet erwartet, das im Vertrauen zu Gott und in der Erwartung seines Eingreifens gesprochen wird. Wichtig ist für uns und für die unter uns, die auch die Ältesten der Gemeinde sind, entscheidend für uns ist, nicht das Gebet hilft, sondern der Herr. Nicht das Gebet hilft, sondern der Herr. Das scheint widersprüchlich zu sein, soll aber einmal den Druck nehmen und auch deutlich machen, was Jakobus meint. Das Gebet der Ältesten ist durch eine Ölsalbung begleitet. Meine Frau war vor einigen Jahren mit einer Freundin in Russland und hat mir diese Ölflasche mitgebracht. Seit Jahren habe ich als Pastor so eine Ölflasche in meiner Tasche gehabt, um vorbereitet zu sein, wenn ich bei einem Besuch bin oder in der Gemeinde bin und jemand das wissen möchte und die Salbung haben möchte. Deshalb habe ich die ja so als sichtbares Zeichen hingestellt. In der Regel tue ich es selber so, wie ich es eingangs von der Süddeutschen Gemeinde erzählt habe. Ich salbe mit Öl, meistens als Kreuzzeichen auf der Stirn, lege dann beide Hände auf den Kopf und bete und segne ihn. Ich erkläre dem Betreffenden auch, was ich tue. Aber die Wirkung des Gebetes hängt weder an der Handauflegung noch an der Ölsalbung. Auch wenn wir uns dieser Zeichen sehr gern bedienen dürfen und Jakobus uns das ja auch sagt. Ich glaube, dass die Ölsalbung immer auch ein Zeichen für Beistand Gottes ist, für Berufung Gottes ist. Mit Öl wurden im Alten Testament der Altar, Geräte der Stiftshütte gesalbt und damit für den Gottesdienst geheiligt. Ein Mensch wird also durch die Ölsalbung in den Dienst gestellt. Auch Könige und Priester wurden gesalbt. So wird also ein Mensch durch die Ölsalbung Gott übereignet. Denn der Kranke soll ja nicht nur gesund werden, sondern mit seiner Gesundheit soll er wieder in den Dienst mit Gott gestellt werden. Gott macht Menschen gesund, das ist so die Sicht, die Jakobus deutlich macht, damit sie ihm besser dienen und ihm die Ehre geben können. Heilung hat also immer auch eine geistliche Dimension, ein geistliches Ziel. Wer also von uns das Gebet der Ältesten oder Einzelnen aus der Gemeinde dadurch Heilung erfahren hat, der muss sich dieser Einsicht stellen. Heilung durch Gott hat immer ein geistliches Ziel. Gott hat dich, Mensch, gesund gemacht, damit du ihm besser dienen und ihm die Ehre geben kannst. Wir kennen das aus dem Erzählen, vielleicht aus dem eigenen Erleben, dass Menschen in einer Krankheitsnot Gott versprochen haben, wenn du mir hier hindurchhilfst, heraushilfst, dann will ich wieder ganz neu für dich da sein. Und dann haben sie das getan. Dann haben sie erlebt, wie Gott sie geheilt hat und sie haben ihr Versprechen nicht geheilt. Ich habe in einer Situation einen Menschen einmal daran erinnert. Ich habe gesagt, weißt du noch vor einigen Jahren, wie krank du warst, fast dem Sterben nahe und wie du im Gebet mit mir vor Gott versprochen hast, wenn du mich heilst, dann ändere ich mein Leben und es gehört dir ganz. Und schau dir an, wie es heute aussieht, du hast dein Versprechen nicht wahrgemacht. Nicht immer haben Menschen ihr Versprechen gehalten. Und deshalb ist Jesus ja so traurig, als nach der Heilung der 10 Aussätzigen nur ein Geheilter zurückkommt und sich bei Jesus dafür bedankt. Jesus sagt, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Die Ältesten legen also dem Kranken die Hände auf und salben ihn mit Öl, und das tun sie im Namen des Herrn. Es ist also nicht mit der letzten Ölung zu verwechseln, wie wir sie im Volksmund immer mal hören. Öl im Altertum war auch ein Hausmittel gegen Krankheit, Verwundung, wenn wir an den barmherzigen Samariter denken. Die Ältesten salben ihn mit Öl. Es geht hier also nicht um eine gewaltige oder magische Macht. Es geht auch nicht um den besonderen Glaubensmut des Kranken, sondern es ist der Herr, in dessen Name das geschieht. In seinen Namen heißt also auch in seinen Willen. Das Anliegen des Jakobusbriefes wird in einer Beispielgeschichte in der Apostelgeschichte sehr schön deutlich. Ich rufe sie uns kurz in Erinnerung. Petrus und Johannes heilen vor der Tempelpforte einen Gelähmten, richten ihn auf und tun das ausdrücklich im Namen Gottes. Sie wundern sich darüber, dass alle, die diese Heilung miterleben, so aufgebracht sind, dass sie Petrus und Johannes die Ehre dafür geben wollen. Sie bringen Blumen, Schmuck, als sei dies durch ihre Kraft und ihre Frömmigkeit geschehen. Und die Apostel sagen: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh umher. Also sie machen deutlich, ja, wir sind die, durch die Gott gehandelt hat, aber das, was da passiert ist, ist nicht uns zu verdanken, sondern wir geben Gott die Ehre. Durch den Glauben an den Namen Christi ist er gesund geworden. Und ich vermute, eine zweite Berührungsangst mit diesem Thema liegt bei dem, was Peter auch sehr offen am Anfang und ehrlich gesagt hat, beim Ausgang des Gebetes. Wie geht denn das aus? Ich vermute, dass unsere Berührungsängste bei diesem Thema beim Ausgang des Krankengebetes liegen. Was wird der Kranke nach dem Krankengebet denn erleben? Und es überrascht, wenn man den Text liest, und Petra hat ihre Überraschung deutlich zum Ausdruck gebracht, das heißt, es wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Es wäre uns viel lieber, wenn da stehen würde, der Kranke wird gesund. Wäre ja auch logisch von der Aufforderung, aber das steht da nicht. Warum spricht Jakobus nicht ausdrücklich von der Heilung, sondern von der Rettung? Zweifellos, denke ich, rechnet Jakobus damit, dass durch das Gebet der Ältesten auch Heilung geschehen kann. Das hier stehende Verb im Griechischen, das meint einmal helfen, das meint erlösen, retten, aufrichten. Es ist dasselbe Wort wie auferwecken. Die beiden Bedeutungen gehören also zusammen. Helfen und erlösen, aufrichten und auferwecken, Rettung aus Angst und Traurigkeit und retten aus dem Tod. Entscheidend ist, dass Jakobus sagt, der Kranke erfährt auf jeden Fall Hilfe. Wie Gott einen Menschen in der Krankheit aufrichtet, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich will es mal an drei Ausgangssituationen deutlich machen. Und in dieser Situation gehen wir davon aus, dass jemand also mit Krebs zu tun hat. Das Gebet kann Folgendes in der Folge sein. Die Krankheit kommt zum Stillstand, also der Krebs ist noch da, aber er wächst nicht weiter. Das ist eine Ausgangsmöglichkeit. Bei einem zweiten erfährt jemand direkte Heilung. Also alle Ärzte sind überrascht, die Metastasen verschwinden. Gott schenkt Kräfte zur Genesung, der Kranke wird langsam wieder gesund. Und bei einem dritten passiert es, dass die erhoffte Genesung oder Heilung ausbleibt. Dennoch, sagt Jakobus, erfährt der Kranke auf jeden Fall Hilfe. Wichtig ist also für uns dabei zu bleiben, bleibt die Heilung aus, ist das kein Zeichen einer fehlenden Gnade Gottes oder meines mangelnden Glaubens. Wir kennen das ja, dass wir uns manchmal das Gewissen so ein bisschen schwer machen und sagen, hast du genug geglaubt, genug gebetet, genug in der Bibel gelesen? Mir konnte noch nie jemand sagen, wann habe ich eigentlich genug gebetet? Genug in der Bibel gelesen und genug geglaubt. Gibt es dafür eine Antwort, wann? Damit machen wir uns eigentlich nur eine Not, die nicht wirklich notwendig ist. Bei einem Kranken, er erfährt auf jeden Fall Hilfe. Jesus Christus liebt und segnet nicht nur die Gesunden, sondern auch die Kranken. Er ist in ihren Krankheiten treu. Und Paulus muss mit einer Antwort leben in einer ähnlichen Situation, wo er mit einer Krankheit zu tun hat, die er nicht mehr los wird. Und er dreimal zu Gott betet, dass Gott ihm sagt, in meiner Schwachheit, in meiner Gnade wirst du meine Kraft erleben. Gerade in den Schwachen erweist sich Gottes Kraft als mächtig. Sie stärkt nämlich, sie trägt. Sie hilft ihnen, in ihrer Situation zu leben und sich neu in einer durch die Welt, die sich verändert hat, zurechtzukommen. Wer betet, sagt Jakobus, der ist nicht allein. Das ist eigentlich das Entscheidende, auch in unserem Text, auch im Angesicht der Krankheit. Das ist auch eine Botschaft des Jakobuses, wenn es nicht die Botschaft ist. Wer krank ist und betet, der ist nicht allein mit sich in seiner Not. Er oder sie gehört in die Gemeinde und zu Christus. Du bist also nicht allein mit deiner Krankheit. Gott sitzt neben dir, sagt Jakobus, am Bett und Christus hält deine Hand. Unser Leben ist nicht getragen von der Hoffnung auf ewige Gesundheit, sondern von der Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben. Die Hoffnung wird auch in der Krankheit gestärkt und gefördert. Diese von Gott gegebene Möglichkeit kann gern in Anspruch genommen werden, sagt Jakobus. Und ich lade uns ein, dass wir Gott ernst nehmen, beim Wort nehmen und diese Möglichkeit auch nutzen. Denn die Kranken gehören zu uns, für sie zu beten, sie zu besuchen, zu ihrer Heilung beizutragen, gehört zur Aufgabe der Gemeinde. Amen.